Wir kommen heute Morgen zu dem Thema Anbetung. Wir hatten gestern, wir begannen mit dem großen Punkt Römisch 8, Formen des Gebets, Grundsätzliches hatten wir und das war Groß A, jetzt Groß B, Anbetung, Huldigung, objektiver Lobpreis, steht hier in der Gliederung. Ich möchte hier, bevor ich beginne, aber noch etwas nachtragen zu den Zitaten über Gebet. Ich hatte ein Zitat von Georg Müller noch, das hatte ich aber nicht zur Hand. Der wichtigste Zweck des Gebets ist die Verherrlichung. Überhaupt der wichtigste Zweck ist die Verherrlichung Gottes. Es geht immer um die Verherrlichung Gottes. Dein Name werde geheiligt. Georg Müller sagte, mein ganzes Leben ist einzig und allein dem Dienst des Herrn geweiht. Mein Herz empfand Mitleid. Mein Herz blutete für die armen Waisenkinder. Und ich wünschte ihnen Nahrung und Obdach zu verschaffen. Allein dies war nicht mein Beweggrund. Mein Herz verlangte danach, ihnen eine gute Erziehung zu geben. Allein dies war nicht mein Beweggrund. Mein Herz bangte um das Heil ihrer Seelen. Allein dies war nicht mein Beweggrund. Die Ehre Gottes zu verbreiten, zu bewirken, dass in der ganzen Welt und in der ganzen Christenheit erkannt werden möge, dass Gott auch in unseren Tagen Gebete erhört und dass seine Macht und seine Liebe dieselbe wie früher ist. Dem habe ich mein ganzes Leben gewidmet. Schön, diese Haltung. Es geht wirklich allein, einzig und allein um die Ehre Gottes und zu zeigen, dass dieser Gott derselbe ist. Dieser Gott erhört Gebet. Dieser Gott steht zu seinen Verheißungen. Man kann ihn erleben. Und er soll erlebt werden. Das als Nachtrag. Anbetung. Erstens, wofür wird Gott gelobt? Wenn wir hier von Loben sprechen, da werden wir sehen, dass Loben und Danken sehr eng zusammenhängt. Im Griechischen gibt es zwei verschiedene Wörter, im Hebräischen nicht. Im Hebräischen ist Loben und Danken dasselbe Wort, Juda, also Yada. Juda kommt davon. Aber ich möchte dennoch zuerst einmal hier einiges. Es wird, wofür wird Gott gelobt in der Bibel? Nun, für seine Eigenschaften, für seinen Charakter, für sein Wesen. Für das, was er ist und wie er ist. Vor allem, erst in zweiter Linie dann, für das, was er tut. Das Wesen Gottes steht an der ersten Stelle. Sein Name wird ja ausgedrückt. Yahweh, der Ewige, Yahweh, der ist, der er ist, der Bundestreue, der Gott, der in Zukunft derselbe ist, der er heute ist und der er war in der Vergangenheit. Das bedeutet der Name, er ist, der er ist. Oder er ist, der er war. Das Hebräische hat ja hier keine Zeitform. Das kann man also kann sagen, der ist, der er ist, und der ist, der er war, oder der ist, der wird sein, der er war. Ja. Der Ewige, übersetzen die Franzosen. L'Eternel, der Ewige. Yahweh. Sein Name ist heilig, das heißt, er ist anders als alle anderen Namen. Er ist abgehoben, abgesondert von allen anderen Namen und sein Wesen ist abgesondert. Es geht um seine Person. Anbetung wird heute missverstanden. Viele Christen beten sich selber an, wenn sie meinen, sie beten Gott an. Sie finden das Gefühl so schön, das sie haben beim Anbeten. Dann beten sie an und wissen nicht, dass sie gar nicht anbeten, nicht Gott nicht anbeten, dass sie Gott nicht anbeten. Also für das, was er ist und für das, was er tut, wird Gott gelobt. Was er tut, muss nicht heißen, dass er etwas für mich tut. Allein für das, was er tut. Er ist Schöpfer zum Beispiel. Ja? Er hat was getan und er hat die Schöpfung geschaffen und er erhält sie. Das ist Lob, wenn wir ihm das zusprechen. Sein Tun ist immer gut. Gott ist gut im Wesen und er tut Gutes. Psalm 119, Vers 68 steht das. Gott ist gut und er tut Gutes. Du bist gut und du tust Gutes, heißt es dort. Sein Schöpfen, sein Denken, sein Planen, sein Wirken in der Geschichte, alles ist gut, was Gott tut. Psalm 119, Vers 68. Vielleicht können wir das kurz aufschlagen. Gut bist du und Gutes tuend, lehre mich deine Satzungen. In diesem Teil des Psalmes 119 steht das Wort gut öfters, denn es ist dieses das Wort gut, Tob auf Hebräisch, dieser Buchstabe Tob, mit diese acht Verse hier beginnen alle mit T und da verwendet er meistens das Wort gut. Gut bist du, 65, gutes Urteilen, 68, gut bist du, 71, gut ist es für mich, dass ich gedemütigt wurde, 72, gut ist mir die Weisung deines Mundes. Im Hebräischen ist es sehr schön hier zu sehen. Auch optisch schön. Ja. Fünf von diesen acht Versen beginnen mit Tob. Gut. Aber ja, zurück. Also für das, was er ist, für das, was er tut und für das, was er mir tut. Das ist dann das Nächste, wo er dann oder uns Menschen tut und für mich getan hat und tut. Da gibt es ja viele Psalme darüber, diese Geschichtspsalmen, Psalm 105, 106, 107 zum Beispiel und viele andere. Das ist ein äußerst reiches Studium, möchte ich sehr empfehlen, mal in den Psalmen studieren, was wird über Gott ausgesagt, was er ist und was er tut und was er für uns tut. Also, wofür, hier Rabisch 2, was ist Anbetung jetzt also? Was ist Anbetung? Das Wort im Hebräischen, Hishtachaveh, heißt huldigen, sich beugen, sich niederwerfen, sich bücken, verneigen. Also auch vor Gästen tut man das, oder vor Würdenträgern und vor Königen, vor Engeln sogar wird das getan. Aber vor allem vor Gott. Also das Wort an sich ist mal allgemein sich niederwerfen, sich niederbeugen, sich neigen. Huldigen. Das wird ausgedrückt also in einer Körperhaltung, aber es ist eine innere Haltung, die sich in der Körperhaltung dann auswirkt. Man kann auch Gott huldigen durch Darbringung von Opfer. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 8 kommt ein Jude nach Jerusalem, um Gott in Jerusalem anzubeten. Was tut er dann dabei? Er bringt ein Opfer. Apostelgeschichte 8 ist der Proselyt, der Kämmerer aus Äthiopien oder Finanzminister aus Äthiopien. Ich habe jetzt die Stelle nicht hier, Apostelgeschichte 8, Vers, ja hier, 27. Der nach Jerusalem gekommen war, um zu huldigen, um anzubeten. Auch in Apostelgeschichte 24 haben wir das noch einmal. Apostelgeschichte 24, den Vers habe ich hier auch nicht aufgeschrieben. Paulus kommt nach Jerusalem. Ja, das war das Wort hier. Wobei du erfahren kannst, dass es nicht mehr als 12 Tage sind, seit ich hinaufging, um in Jerusalem zu huldigen, anzubeten. Um in Jerusalem anzubeten. Und da ging er es ging um eine Opferdarbringung. Verbunden auch mit einer Gabe, die er gebracht hat. Ach, also 24,11. Und Johannes 4 ist auch davon die Rede. Von dem, wie man Gott anbeten muss und wo man Gott anbeten muss. Da geht es auch um die Opferdarbringung, natürlich. Um die Huldigung. Also Anbetung verbunden mit einer Darbringung von Opfern. Das körperliche sich beugen zeigt den Ausdruck, die Bereitschaft, sich dem Willen Gottes zu beugen und sich ihm zuzuwenden auf diese Weise. Also eine Demütigung vor dem Willen Gottes und dem Willen Gottes dem Willen Gottes zu tun. Man macht sich klein vor Gott. Eben nieder, neigt sich zur Erde nieder, oft auch mit dem Angesicht auf dem Boden, die Stirn auf dem Boden. Ich denke, das ist 1. Mose 18, Vers 2, wenn ich das 1. Mose 18. Wir haben ein paar Stellen im Alten Testament, wo es heißt, er neigte sich zur Erde nieder. Und an ein paar Stellen wird sogar, dass er das Gesicht oder das Angesicht auf dem Boden bis auf das Angesicht auf dem Boden. In 1. Mose 18, Vers 2 heißt es, er beugte sich zur Erde nieder. Das ist genau dieses Wort. Er beugte sich, er huldigte zur Erde nieder. Neigte sich zur Erde nieder. Zum Beispiel, ja, Josua 5, Vers 14. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und huldigte ihm. Das Angesicht zur Erde und huldigte. Und hat dann gebetet. Das gibt es aber sehr oft, solche Stellen. Josua 5, Vers 14. Im Griechischen heißt das Wort proskynein. Das sind zwei Wörter. Pros heißt zu und kynein heißt küssen. Und bedeutet dann sich niederwerfen und um jemanden die Füße zu küssen. Also ist eine Form von äußerster Huldigung. Von Demütigung und Anerkennung der Größe des anderen. Vergleichbar ist auch dieses Wort Psalm 2, Vers 12, das ist jetzt nicht griechisch, sondern im Hebräischen, aber der Gedanke ist derselbe. Psalm 2, Vers 12, küsset den Sohn. Und dort ist es schon ein anderes Wort, nämlich das ganz übliche Wort für küssen, aber genau von daher kommt dieser Gedanke, ja. Küsset, also das ist ein fußfälliges Verehren. Man küsst jemanden die Füße und dadurch huldigt man ihm. Das war Psalm 2, Vers 12. Fußfällige Verehrung. Auch in 1. Könige 19, Vers 18 kommt dieses Küssen vor. 1. Könige 19, Vers 18. Dort heißt es, ich habe 7000 in Israel übrig gelassen, alle Knie, die sich nicht vor dem Baal gebeugt haben und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Wieder dieses Küssen, nämlich eben die Knie beugen und ihn küssen, ja, und huldigen. Verehren. Dieser Gedanke wird also jetzt ins Neue Testament übertragen. Übrigens, ja, dass ich das noch kläre, die Septuaginta, das heißt die griechische Übersetzung, sogenannte Septuaginta, die hat an dieser Stelle in 1. Könige 19, Vers 18 genau dieses Wort, proskyneo, ja, die seine Füße, die ihm, der Mund, der ihn nicht geküsst hat, der Mund, der ihn nicht proskyne, das heißt eigentlich der Mund, der ihn nicht fußfällig verehrt hat. Gehuldigt hat. Und genau dieses Wort, also haben wir dann im Neuen Testament sehr häufig, wird übersetzt mit huldigen. In vielen Übersetzungen wird es einfach mit anbeten übersetzt, aber das ist ein bisschen schade, denn das Wort huldigen trifft es besser als anbeten. Vor allem, weil anbeten heute negativ oder anders belastet ist, ja, durch die moderne Anbetungsbewegung. Würden wir da huldigen lesen, dann klingt der Vers ganz anders in unseren Ohren. Früher war das kein Problem, aber heute in dieser modernen charismatischen Zeit macht das dann schon was aus. Ja. Also Apostelgeschichte 10, Vers 25, 26. Apostelgeschichte 10, Vers 25. Haben wir einen Menschen, Cornelius, der fällt jetzt zu Füßen dem Petrus und huldigte ihm, betete ihn an. Der Cornelius betet den Petrus an. Vers 25. Das ist genau das. Er huldigte ihm. Aber Petrus richtete ihn auf und sagte, stehe auf, ich bin selbst auch ein Mensch. Einen Menschen, sowas gebührt einem Menschen nicht. Ja, das kommt, diese Anbetung, diese Huldigung kommt nur Gott zu. Offenbarung 19, Vers 10. Offenbarung 19, Vers 10. Ich fiel nieder vor den Füßen dieses Engels. Also Johannes fällt nieder vor den Füßen des Engels, der ihm das gezeigt hat. Ich fiel nieder vor seinen Füßen, um ihn zu huldigen. Wieder. Fußfällig zu verehren. Ja, huldigen, zu anzubeten. Und er sagt zu mir, siehe, tu es nicht, ich bin ein Knecht. Zusammen mit dir und deinen Brüdern, die das Zeugnis Jesu haben, bete Gott an, huldige Gott, heißt es, ja, wieder dasselbe Wort, huldige ihm, huldige Gott, denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Oder dasselbe auch in Offenbarung 22, Vers 8 und 9 noch einmal. Der Herr Jesus Christus ließ sich huldigen, fußfällig verehren. Nicht nur die Weisen aus dem Morgenland kamen, Matthäus 2, Vers 2, und haben, um ihn zu huldigen, auch andere, Matthäus 8, Vers 2 zum Beispiel. Matthäus 8, Vers 2, kommt der Aussätzige zu ihm und huldigte ihn. Und sagt, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Matthäus 8, Vers 2 oder Matthäus 14, Vers 33 zum Beispiel noch. Die im Schiff kamen und huldigten ihm und sagten, wahrlich, du bist Gottes Sohn. Hier die Jünger. Schlachterhaft, sie warfen sich anbetend nieder. Ja, das griechische Wort heißt nur, sie beteten ihn an. Sie huldigten ihm. Aber dieses Wort für huldigen kann eben auch verwendet werden, wenn man zu Gott kommt mit Opfer und sich vor dem Altar niederwirft. Und so war es, das sind diese Stellen, die ich vorher gesagt habe, Apostelgeschichte 24, Vers 11. Und auch zum Beispiel in Johannes 12, Vers 20 ist auch noch so eine Stelle. Johannes 12, Vers 20, also die kommen nach Jerusalem auf das Fest, um anzubeten, um zu huldigen, nämlich damit mit dem Opfer. Ja, sie kamen, um zu huldigen, um ein Opfer zu bringen in Jerusalem. Das ist gemeint. Und dieses Wort wird dann verwendet für diesen göttlichen Dienst, Gottesdienst zu erweisen. Und das hat man im Alten Testament mit einem Opfer getan. Und von daher, weil man das mit einem Opfer getan hat, kommt dieser Begriff dann im, dieser Begriff wird dann in der Offenbarung, im Buch der Offenbarung, sehr oft verwendet. Jetzt natürlich im übertragenen Sinn, nicht mehr mit einem Opfer, weil man bringt kein Opfer dort in der Offenbarung. Da wird Gott einfach gehuldigt. Jetzt einige Stellen aus der Offenbarung. Offenbarung 4, Vers 8. Die vier lebenden Wesen, die, jetzt muss ich schauen, wo haben wir das Wort jetzt? Vers, ja, wo ist das Wort? Ja, Vers 10. Die 24, da sind zuerst die vier lebenden Wesen und die 24 Ältesten. Da heißt es, da werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem Thron, vor dem, der auf dem Thron sitzt. Hier steht noch nicht das Wort. Und sie huldigen, jetzt kommt das Wort. Und sie huldigen dem, der in alle Ewigkeit lebt. Da haben wir dieses Wort. Sie huldigen dem, der in alle Ewigkeit lebt und werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder. Also sie fallen nieder, das ist das ganz normale Wort für fallen, für niederfallen. Also sie fallen hin. Ja. Und sie huldigen dem, der in alle Ewigkeit lebt. Huldigen. Offenbarung 4, Vers 10. Oder auch Offenbarung 5, Vers 14. Noch einmal dasselbe, die 24 Ältesten fielen nieder und huldigten. 5, Vers 14. Dann noch einmal in 7, Vers 11, Kapitel 7, Vers 11, wiederum die 24 Ältesten und die vier lebenden Wesen fielen auf ihr Angesicht vor dem Thron und huldigten Gott. Und noch einmal in 11, Vers 16, dasselbe. Die 24 Ältesten, die vor Gott auf dem Thron sitzen, fielen auf ihr Angesicht und huldigten Gott. Genau dasselbe Vers. Und noch einmal in 15, Vers 4. Vor dir werden alle Völker kommen, also werden alle Völker kommen und vor dir anbeten, also vor dir huldigen, denn deine Urteile, deine gerechten Urteile wurden geoffenbart. 15,4. Ich nehme jetzt nicht alle Stellen, aber so einige bezeichnende Stellen. Kapitel 19, Vers 4. Noch einmal dieser Vers. Es fielen nieder die 24 Ältesten und die vier lebenden Wesen und huldigten Gott. Wieder der gleiche Vers. Das wiederholt sich hier in Offenbarung öfters. Aber auch dem Tier, Offenbarung 13, Vers 4, dem Tier, also dem Drachen, der dem Tier die Vollmacht gab, und dem Tier wird Huldigung dargebracht. Also Offenbarung 13, Vers 4 haben wir das zweimal, dieses Wort. Sie huldigten dem Drachen und huldigten dem Tier. Ebenso in Vers 8. Es werden ihm huldigen alle, die auf der Erde wohnen. Dem Tier werden also huldigen alle, die auf der Erde wohnen. Ebenso in Vers 12, wiederum die dem ersten Tier huldigen, in Vers 15 nochmal, es kommt hier öfters vor. Dem Bild des Tieres huldigen. Da müssen sie dem Bild des Tieres huldigen, das heißt vor dem Bild des Tieres niederfallen und ihm die Füße küssen oder jedenfalls diesen Ausdruck der Verehrung bringen. Noch einmal, Offenbarung 14, Vers 7, da ruft der Engel, betet, aber jetzt wieder auf Gott bezogen, betet den an, der den Himmel und die Erde machte. Huldigt dem, der den Himmel und die Erde machte. In der Mitte von 14, 7. Ebenso in Vers 9, wieder auf das Tier bezogen, wer dem Tier und seinem Bilde huldigt, seinem Standbild huldigt. Ebenso im 14,11, dem Tier und dem Bilde huldigen. Also wird auf beides bezogen, auf dieses Tier und auf Gott. Aber die wahre Anbetung, die wahre Huldigung gebührt nur Gott und das andere ist ein Götzendienst, ist lästerlich. Soweit also zu dem Gebrauch dieses Wortes. Und es ist gut, wenn wir das Wort verwenden, sollten wir es in diesem Sinne verwenden. Vielleicht sollte man sich wieder angewöhnen, das Wort huldigen zu verwenden. Das wäre biblischer und besser, gerade in unserer Zeit, wo ein falsches Verständnis von Anbetung ist. Also, soweit. Was ist Anbetung nicht oder was ist Huldigung nicht? Es ist nicht einfach eine Erbauungsstunde für den Beter. Das ist nicht. Wir sind bei drittens, Arabisch 3. Was ist Anbetung nicht? Es ist nicht eine Erbauungsstunde für den Beter. Das ist der Beter huldigt nicht, um sich zu erbauen. Da haben wir keine Bibelstelle. Die Huldigung ist nicht da, dass derjenige, der huldigt, erbaut wird. Im Gegenteil, der erniedrigt sich. Der wird nicht aufgebaut. Der beugt sich nieder. Es ist keine Gelegenheit, um jetzt mit Gott über uns zu sprechen. Der huldigt, spricht nicht über sich selber. Der drückt einfach seine Ergebenheit aus, den er huldigt. Und es ist schon gar nicht eine durch irgendwelche Reize angeheizte Stimmungsmache. Oder durch Lieder oder irgendetwas, durch Musik oder das ist nicht der Fall. Die Musik wird einmal verwendet, um die Anbetungsstimmung zu stimulieren. In Daniel Kapitel 3, genau. Dort wird Musik verwendet, aber um den Götzendienst zu stimulieren. Ja. Daniel Kapitel 3, bei Nebukadnezars Standbild. Aber ansonsten finden wir das nicht. Viertens, wie soll man huldigen, wie sollen wir anbeten? In Geist und in Wahrheit. Johannes 4, Vers. Ja, die drei Punkte zu Arabisch 3, was ist Anbetung nicht? Also keine Erbauungsstunde, keine Gelegenheit, um über uns zu sprechen, zu Gott über uns zu sprechen und keine Stimmungsmache durch irgendwelche Reize angeheizt oder stimuliert. Bitte. Viertens, wie sollen wir anbeten? Und da haben wir als Unterpunkt im Geist und in Wahrheit. Johannes 4, Vers 23. Es kommt eine Stunde, und sie ist nun da die wahren Anbeter, die wahren Huldiger, den Vater in Geist und Wahrheit, dem Vater in Geist und Wahrheit huldigen werden. Ich habe hier das Wort anbeten bewusst mit huldigen jetzt verwendet, weil damit uns das bewusst wird. Also eine Huldigung in Geist und Wahrheit, denn auch sucht der Vater solche, die ihm so huldigen, anbeten. Hier ist wieder dieses Wort verwendet in dem Sinne, Gottesdienst darbringen, also ein Opfer darbringen. Die Opferdarbringung ist aber im Geist und in Wahrheit, nicht mehr im physischen Opfer. Jesus Christus ist unser Opfer und wir kommen jetzt auf den Boden dieses Opfers und geben ihm die entsprechende Ehre. Das war Johannes 4, Vers 23 und 24, Gott ist Geist und die ihm huldigen, müssen ihm in Geist und in Wahrheit huldigen. Diese Anbetung geschieht auch in Gemeinschaft mit den Heiligen, in Gemeinschaft mit anderen, eine gemeinsame Huldigung. Aber sie geschieht auch einzeln, aber es ist jedenfalls die Gläubigen tun das, nicht mit den Ungläubigen zusammen. Ja. So viel. Fünftens, wie werde ich ein Anbeter? Das ist jetzt mehr praktisch. Da habe ich jetzt nur ein paar, das sind nur einige Ratschläge. Wie werde ich einer, der in besonderer Weise Gott huldigt, anbetet? Mache es zu deinem Anliegen, tue es einfach. Nimm dir bewusst Zeit für die Anbetung. Das heißt, man nimmt sich Zeit, um über Gott nachzudenken und drückt dann das aus und sagt Gott, sagt ihm, was er ist und wie er ist und was er tut und in dem Sinn bringt man ihm dann das Lob. Das haben viele Beter getan. Wir haben gestern im Alten Testament einen Vers gelesen von Nehemia. Es ist so schön, wenn Nehemia zu Gott betet, dort in Kapitel 1. Ich denke, es war Vers 5, oder? Ja, Nehemia 1, Vers 5. Wie er anfängt, oder? Du, also Jahwe, Gott, der Himmel, großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Freundlichkeit und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. So beginnt er. Fängt nicht gleich an zu reden, sein Anliegen, sondern so, man merkt, er stellt sich jetzt vor Gott hin, zählt ihm auf, was er ist, was Gott ist. Das ist ein Ausdruck einer geistlichen Huldigung, ja, und eines Lobes. Mach es zu einem Anliegen, dürste nach Gott. Der Psalmist drückt das auch oft aus, dass seine Seele nach Gott dürstet und er möchte Gott nahe sein und Gott besser kennenlernen und dann spricht er über Gott, was Gott alles getan hat oder was Gott, wie Gott ist. Und also die Psalmen sind hier ein ganz reiche Quelle für unser Anbetungsleben. Das dritte ist Stille. Stille. Sei still und erkennt, dass ich Gott bin. Stille braucht es. Es braucht, um Gott die rechte Ehrfurcht zu bringen, braucht es Stille, Nachdenken, braucht es, dass man sich über den Wort Gottes, über die Wahrheit beugt und über Gott selber nachdenkt. Einfach mit Gott, mit ihm Zeit verbringt in der Stille. Hat nichts zu tun mit Mystik, sondern einfach, dass man mal die anderen Sachen, die lenken ab. Ja? Die vielen Töne lenken ab. Wir brauchen Gott in der Stille. Wir sollen ihn in der Stille suchen. Und ja, natürlich. Die Stille, die hilft zum Nachdenken über Gott. Und dann beginnen wir natürlich mit ihm zu sprechen. Klar. Wir sitzen nicht nur schweigend stundenlang vor Gott, sondern wir, das wäre Mystik, ja. Schweigend da stundenlang vor Gott zu sitzen. Das nicht in dem Sinne. Ist es gemeint, wenn er sagt, seid stille und erkenne, dass ich Gott bin. Das heißt, hört mal auf mit dem ganzen Treiben und kommt zur Ruhe und erkennet, wer ich bin. Die Stelle ist, jetzt habe ich sie nicht ich habe sie nicht aufgeschrieben, seid stille und erkennt. Psalm 46, Vers 11, danke. Bei mir steht es anders. Lasset ab und erkennet. Das Schlachter hat seid still. Und das hebräische Wort hier heißt mal niedersinken. Niedersinken, also relax. Entspannt. Ja. Fade away, also ein bisschen weg verblassen. Von dem üblichen Treiben. Also es ist hier ein sehr allgemeines Wort. Es ist nicht unbedingt jetzt da mystische Stille, aber gemeint ist es, lasset ab. Kommt mal zur Ruhe. Er spricht dort, es geht dort, Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, als Hilfe und Nöten reichlich gefunden. Darum fürchten wir uns nicht. Und die Völker toben, Vers 7, die Völker toben, die Königreiche wanken. Er lässt seine Stimme erschallen, die Erde zerschmilzt. Der Herr der Heere ist mit uns, eine hohe Feste ist uns der Gott Jakobs. Geht, schaut die Werke des Herrn an, der Verwüstungen anrichtet auf Erden, der die Kriege beschwichtigt, lasset ab und erkennt, ich bin Gott. Also, schaut mal mich an. Ja? Ich werde erhöht sein unter den Völkern. Seid still und erkennet, dass ich Gott bin. Aber die Stille an sich, das wird uns oft in der Bibel gezeigt, dass man stille werden muss. In seinem heiligen Tempel ist alles Schweigen. Und die Stille ist zu suchen, aber eben Stille, um dann mit Gott zu sprechen, nicht um mystisch irgendwie sich zu versenken in etwas, nicht in diesem Sinne. Sei echt, das heißt nicht in Formeln anbeten, weg mit den Formeln, hin zur Echtheit. Ein geistliches Lobopfer, ein echtes geistliches Lobopfer. Nicht plappernde Formeln, nicht geplapperte Formeln oder leere Formeln. Ich muss nicht sagen, Herr, ich bete dich an. Ist nicht nötig. Ist vielleicht einfach besser, das zu tun. Ja. Ja. Nachdenken über Gottes Wesen und Gottes Wirken. Das ist der nächste Punkt hier. Studiere Gott, forsche über die Person Gottes, seine Eigenschaften. Sammeln wir seine Eigenschaften und sprechen wir sie zu ihm, sagen wir ihm, dass wir das wertschätzen. Das ist eine Art Anbetung. Hiob 1, Vers 20, auch sehr schön, Hiob 1, Vers 20, da stand Hiob auf und zerriss sein Gewand und schor sein Haupt und er fiel zur Erde nieder und huldigte. Da ist nichts von Stimmungsmache und oh, es ist ein schönes Gefühl, Gott anzubeten. Der hatte kein schönes Gefühl an dem Tag. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Hiob 1, Vers 20 und 21. Auch noch zwei Stellen möchte ich noch bringen. 2. Könige 2, Vers 15. 2. Könige 2, Vers 15. Hier ist das Niederbeugen vor dem Propheten. Die Prophetenschüler anerkennen die Führung des Propheten und sie tun das, indem sie sich niederbeugen. Hier haben wir das hebräische Wort, also sich neigen. Zur Erde nieder. Sie vorstellen, die Prophetenschüler vor dem Prophet Elisa neigen sich zur Erde nieder. Sie kamen ihnen entgegen und beugten sich vor ihm zur Erde nieder. Ganz hinunter. Und dann eine Stelle, Daniel 2, Vers 46. Der König Nebukadnezar fiel nieder auf sein Angesicht und verneigte sich tief vor Daniel. Und befahl, Gaben und Opfer zu bringen. Das ist genau, was man tut, wenn man huldigt, oder? Man neigt sich und bringt demjenigen Opfer. Aber hier tut es einem Menschen, das ist ein Heide. Aber er kennt es nicht anders. Aber hier. Und erkennt er, dass der Gott Daniels, euer Gott ist der Gott der Götter. Das drückt er dann aus. Ja, aber hier ehrt er den Daniel in Vers 46. Gut, das jetzt zu dem Groß C, subjektives Loben und Danken. Subjektiv heißt, es geht mich an. Und da haben wir jetzt ganz einfach diese Ausdrücke loben und danken. Da habe ich irgendwie etwas damit zu tun. Wobei loben und danken ist schon ein Unterschied, auch wenn das hebräische Wort dasselbe ist, aber im Griechischen ist ein Unterschied und Griechisch ist ja exakter als das Hebräische in dem Fall. Und es gibt einen Unterschied zwischen loben und danken. Dank ist das Größere. Dank ist nämlich eine Erkenntlichkeit, wo sich der Dankende unterordnet. Das ist beim Loben nicht notwendigerweise der Fall. Beim Danken also unterordnet sich der Dankende dem er dankt. Deshalb dankt Gott uns nie. Es gibt keine Stelle, dass Gott uns dankt. Er hat auch keinen Grund, uns zu danken. Loben tut er uns schon. Danken tut er uns nicht. Weil Gott sich nicht uns unterstellt. der dem anderen dankt, ist irgendwie verpflichtet. Dem anderen. Ich bin zu Dank verpflichtet. Also er zeigt und er stellt sich. Ja. In Lukas 17, Vers 9 heißt es, der Herr, wird der seinem Sklaven danken? Das sicher nicht, oder? Der Herr, der unterstellt sich nicht, dem anderen ist jetzt irgendwie verpflichtet, dem Sklaven. Lukas 17, Vers 9 können wir lesen. Hat er etwa Dank für jenen Knecht, weil er ihm das Angeordnete tat? Ich meine nicht, sagt der Herr Jesus. Lob ist Anerkennung einer Tat oder Eigenschaft, wobei der Gelobte erhoben wird. Beim Loben wird also der Gelobte erhoben, beim Danken unterstellt sich der Danke dem, sagt, das ist dasselbe, ist nicht dasselbe. Wenn ich den anderen lobe, dann will ich ihm einfach, ich bringe ihm eine gewisse Ehre zu. Und da haben wir, dass Gott den Menschen lobt. Es gibt ein paar Stellen, wo Gott den Menschen lobt. Zum Beispiel in Römer 2, Vers 29. Eines solchen Lob ist nicht von Menschen. Römer 2, Vers 29. Eines solchen Lob ist nicht von Menschen, sondern von Gott. So einer bekommt von Gott ein Lob. Dank nicht. Oder Matthäus 25, Vers 21, lobt Gott ja auch jemand. Matthäus 25, Vers 21, lobt der Herr den Knecht. Du warst über wenig treu. Das steht jetzt das Wort Lob nicht, aber es wird, die Sache ist es klar. Du warst über wenig treu, ich werde dich über vieles setzen. Tritt ein in die Freude deines Herrn. Und dann Lukas 16, Vers 8, da haben wir das Wort noch einmal. Also Lukas 16, 8 und Römer 2, 29 sind die deutlichsten Stellen hier. Lukas 16, Vers 8. Der Herr lobte den ungerechten Verwalter. Für seine Klugheit nämlich, nicht für seine Moral. Für seine Klugheit. Der Herr lobte den ungerechten Verwalter. Ehren hängt auch mit Loben zusammen. Wenn man jemanden lobt, bringt man ihm auch Ehre dar. Und auch das tut, das ist sogar da. Das macht Gott auch. Also wir ehren Gott, wir sollen Gott ehren, aber auch Gott ehrt den Gläubigen. Zwei Stellen dazu. 1. Samuel 2, Vers 30. Die mich ehren, will ich ehren. 1. Samuel 2, Vers 30 und Johannes 12, Vers 26. Wenn jemand mir dient, wird der Vater ihn ehren. Also ich habe das bewusst jetzt gezeigt, dass auch Gott das tut, weil damit wir den Unterschied sehen zwischen Dank und Lob, beziehungsweise Ehrung. Jetzt soll unser Leben ganz viel von Dank geprägt sein. Dankt Gott für alles. Epheser 5, Vers 20 zum Beispiel. Epheser 5, Vers 20. Dort heißt es, danket Gott dem Vater alle Zeit für alles. Alle Zeit für alles. Das ganze Leben soll geprägt sein von Dank. Und ebenso in 1. Thessalonicher 5, Vers 18. 1. Thessalonicher 5, Vers 18. In allem dankt. Denn dieses ist Gottes Wille in Christus Jesus für euch. Soweit jetzt zu Anbetung oder Huldigung. Und da ist eben Lob und Dank das Subjektive. Bitte.
Warum sagt der Herr Jesus hier, ist nur einer,
Gut. Gut ist nur einer, Gott. Und natürlich, was die Gottheit Jesu betrifft, Jesus ist ja Gott. Gut ist nur einer, Gott. Und ich weiß es nicht. Will er ihm sagen, ich bin der Gute, der Gott, oder will er einfach nur sagen, in deinem Denken, dieser Ausdruck guter Meister, das gebührt eigentlich nur einem Gott, so eine Anrede. Vielleicht das Zweite. Jedenfalls, dass er dem Jüngling zeigen will, so spricht, wenn du jetzt nur einen Menschen so ansprichst, einen Mensch kannst du so nicht ansprechen. Nur Gott kannst du so ansprechen. Aber wenn du mich als Gott erkennst, dann ist ja gut. Aber das hat er natürlich noch nicht erkannt. Aber einen Menschen kann man nicht so ansprechen, guter Meister. Weil gut ist letztlich nur einer. Wenn er ihn als Gott erkennt, wunderbar. Dann kann er ihn so nennen. Das nächste ist das Sündenbekenntnis. Da haben wir einige Gebete, wie Psalm 32. Es gibt mehrere solche Psalme, wo Sünde bekannt wird. Ja, Psalm 51 ist auch sehr bekannt. Nehemia 1, das Sündenbekenntnis für das ganze Volk bei Nehemia, und Daniel 9. Wir werden aber nicht näher auf diese Stellen jetzt eingehen. Wichtig ist beim Sündenbekenntnis, es ist ein Eingestehen der Schuld. Bekennen heißt im Griechischen dasselbe sagen, das gleiche sagen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, 1. Johannes 1, Vers 9, im Griechischen homologein, homo heißt gleich und logein heißt sagen. Das heißt, man ist dann gleicher Meinung mit Gott und man drückt das auch aus. Man sagt, ja, ich anerkenne, dass dein Urteil über mich, das, was ich jetzt getan habe, ist Sünde. Ich stelle mich dazu. Ein Eingeständnis. Und auf der Basis des Blutes Jesu Christi kann Gott dann vergeben. Das heißt dann nicht, Gott ist gütig und gnädig, dass er uns vergibt, sondern Gott ist treu und gerecht, dass er uns vergibt. Hermann. Na, das Erste. Also ist das göttliche Urteil, dem ich beistimme. Herr, ich habe gesündigt. Herr, das, was ich jetzt getan habe, ist böse, ist ungerecht, bringt Schuld vor dir. In diesem Sinne ist zu verstehen. Bei Psalm 32 kommt das deutlich zum Ausdruck und auch Psalm 51. Meine Schuld verhehlte ich nicht. Da haben wir es. Psalm 32, Vers 5. Darum bekannte ich dir meine Sünde, meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich stelle mich dazu. Und damit sage ich dem Urteil Gottes, dass das Sünde ist, damit stimme ich überein mit dem Urteil Gottes, dass das Sünde ist, dass das nicht in Ordnung ist.
Schuld vor Gott zu bekennen, als das Wort Schuld oder jede einzelne Sünde, jede einzelne
Es ist zu wenig, nur allgemein eine Schuldhaftigkeit zu bekennen. Es ist, wenn man etwas Konkretes getan hat, muss man das konkret nennen. Also David tut das ja im Psalm 32 und auch im Psalm 51. Vielleicht sollte man doch den Psalm ein bisschen aufschlagen hier. Also Psalm 51, wasche mich rein, wasche mich völlig von meiner Ungerechtigkeit und von meiner Sünde, reinige mich. Vers 4, Vers 5, denn ich kenne meine Übertretungen, und das heißt auch, ich anerkenne sie, und meine Sünde ist stets vor mir, gegen dich allein habe ich gesündigt. Das Böse in deinen Augen habe ich getan, auf dass du gerecht seist in deinem Reden, rein seist in deinem Richten. Und auch im Psalm 32, Vers 3, als ich schwieg, verfielen meine Gebeine. Vers 5, da tat ich dir kund meine Sünde. Kundtun meine Sünde, das ist konkret, oder? Es ist schon ein konkretes Nennen der Sünde. Und deckte meine Schuld nicht zu. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen, Mehrzahl, also alle Übertretungen bekennen. Und du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Die Sünde bringt ja Schuld hervor, durch die Sünde, die ich getan habe. Die Sünde ist die Tat, die eine Sünde oder mehrere Sünden, und das macht mich zu einem Schuldner. Jetzt bin ich schuldig, dem Gott etwas schuldig. Und diese Schuld wird mir erlassen aufgrund des Opfers Jesu Christi. Hier im Voraus wird die Schuld vergeben, bedeckt. Das Kind, das geboren wird, ist nicht schuldig, aber es hat in sich einen Hang zur Sünde. Dann besündigt das Kind das erste Mal, und wenn das Kind das erste Mal sündigt, bewusst, dann lädt es Schuld auf sich. Also der Mensch wird nicht schuldig geboren, sondern mit einem Hang zur Sünde geboren. Und sobald er schuldig ist, sobald er gesündigt hat, ist er schuldig, dann trifft ihn Schuld, und von der Schuld muss er befreit werden. Deshalb braucht der Mensch Vergebung. Die katholische Kirche lehrt es falsch. Die katholische Kirche lehrt, der Mensch wird geboren mit einer Erbschuld. Das ist falsch. Er wird nicht mehr geboren mit einer Erbschuld. Da gibt es keine Schuld. Er bekennt die Sünden, richtig. Einzelne Taten oder Worte, was auch immer das bekennt, richtig. Das wird bekannt. Und dadurch, wenn er diese Sünde kundtut, damit deckt er die Schuld nicht zu. Weil sonst hätte er gern seine Schuldhaftigkeit zugedeckt, oder? Vers 5. Da tat ich dir kund meine Sünde, deckte meine Schuld nicht zu. Und jetzt, dadurch, dass er die Sünde bekannt hat, wird die Schuldhaftigkeit und die Schuld jetzt aufgedeckt, und damit ist es klar, er ist schuldig. Und jetzt kommt Gott, und jetzt kann ihm Gott vergeben die Schuld seiner Sünde. Vers 5. 32, Vers 5. Großehe, die einfache Bitte, darüber haben wir ja schon viel gesprochen. Bitte, bitten, können wir hier übergehen, das kindliche Bitten zu Gott kommen. Die Fürbitte für andere, darüber haben wir schon gesprochen, die Fürbitte für andere. Ich erinnere an 1. Samuel 12, Vers 23, ferne sei es von mir, mich an dem Herrn dadurch zu versündigen, dass ich davon abließe, für euch zu bitten oder beten. Ja. Die Fürbitte für den anderen. Und die vielen Gebete von Paulus, wie er immer wieder sagt, ich denke, nachdem ich gehört habe von eurem Glauben, höre ich nicht auf, für euch zu danken, und bitte für euch in den Gebeten und gedenke an euch in den Gebeten, dass Gott dies und jenes tut. Also für Bitte, für andere. Groß G, das Erzählen. Das gibt es auch. Das ist weder Fürbitte, noch Sündenbekenntnis, noch Lob. Es ist einfach Erzählen. Da kommt Hiskia zu Gott und erzählt ihm, was der Sanherib alles tut. Oder der Psalmist sagt, ich freue mich über deine Werke. Ich freue mich. Ich freue mich ist ein Erzählen. Er berichtet von seiner Freude. Das führt ihn dann natürlich dazu, dass er Gott dankt oder lobt. Das ist gut. Und das sollen wir auch üben. Ich habe manchmal festgestellt, ich bete da vor mich hin und dann sage ich, Herr, jetzt durch die ganze Zeit bringe ich dir Bitten und ich sollte einfach einmal nur reden mit dir. Wie denkst du über mich, wenn ich immer nur bitte, 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 bitte sage? Du hättest auch gern sonst Gemeinschaft mit mir. Herr, ich freue mich richtig, dass ich dein Kind bin. Ja, da steckt natürlich auch ein Lob dabei, Danksagung dabei. Aber es ist gut, dem Herrn zu erzählen. Darf ich dir erzählen, was mir passiert ist? Und dann erzählt man dem Herrn, was alles geschehen ist. Natürlich kann man sagen, ja, der Herr weiß das schon. Ja, und? Meine Frau, die weiß auch vieles, oder ich weiß auch vieles von meiner Frau und habe doch gern, dass wir miteinander reden. Und sie sagt mir Dinge, die sie mir schon mal gesagt hat, und sie sagt sie mir noch einmal. Und ich freue mich trotzdem, dass man, das Gespräch lebt davon. Einiges wiederholt man einfach, ja. Und bei Gott ist es so, dass er uns mit uns umgeht wie ein echtes Gegenüber. Und dann darf ich ihm auch mal etwas erzählen, was er vielleicht schon weiß. Im öffentlichen Gebet? Nein, nicht im öffentlichen Gebet. Ich spreche jetzt vom privaten Gebet. Im öffentlichen Gebet ist das wirklich seltsam, ja. Ja, wenn alles, genau, dann, im öffentlichen Gebet ist da sinnvoll, wenn wir dem Herrn etwas erzählen, was alle angeht. Ja. Ja, auch eine Not kann man dem Herrn darlegen, ja, ohne mal zu bitten. Oder dem Herrn sagen, wie man sich jetzt, was man jetzt empfindet. Das finden wir in den Psalmen. Es wäre gut, mal die Psalmen ein bisschen auf diese Weise, die Psalmen so zu lesen, schauen, wo ist er erzählend? Wo erzählt der Beter Gott etwas? Psalm 73 zum Beispiel, ja.
Alle eure Sorgen werfet auf ihn, das ist ja auch eine Form der Erzählung, die Sorgen.
Stimmt. Alle Sorgen werfet auf ihn, denn ist ja auch, dann berichte ich ihm von diesen Sorgen, von dieser Situation und lege es vor ihn hin. Das ist auch erzählen. Danke, das ist ein sehr wichtiger Vers. 1. Petrus 5, Vers 7. Ja. Und Philipper 4, Vers 6. Tut alle eure Anliegen kund. Was euch beschäftigt, tut es vor ihm kund. Dann haben wir Groß H, Stoßgebete, wie zum Beispiel Nehemia 2, Vers 4, so ein Zwischenruf, schnell zum Himmel gesandt, hier wahrscheinlich in Gedanken. Nehemia 2, Vers 4, da betete ich zu Gott und sprach zum König. Ja. Solches finden wir auch, so Zwischengebete beim Herrn Jesus. Er seufzt, er hob die Augen zum Himmel und seufzte und sagt, tu dich auf, öffne die Ohren zu dem Tauben. Er seufzt zum Himmel auf, das ist ein Stoßgebet. Er hebt die Augen, aber das zeigt uns, wenn er die Augen hebt, dass er zum Himmel hin, der Seufzen zum Himmel hingeht. Das war Markus 7, Markus 7, 34 etwa. Ja, Markus 7, 34. I, also das wäre das nächste Groß I, ständige Verbindung. Die ganz einfache Lebensverbindung mit Gott halten. Wie wir beim Herrn Jesus gesehen haben, wie schnell er ihm schon wieder über Gott oder zu Gott redet. Herr, ich danke dir, dass du mich gehört hast. Johannes 11, 40, 41, 42. Und auch Johannes 12, wo er ganz unvermittelt zu Gott spricht. Und das drückt, also wenn wir in dieser Gebetsverbindung bleiben, dann ist das Beten nicht mehr ein neu wählen, die Nummer wählen und wie man beim Telefon, oder? Sondern der Draht ist heiß, der Draht ist, man ist am Draht, wie man sagt. Ja. Das letzte, ich denke, das habe ich das hier noch aufgeschrieben in der Gliederung, Gebete zu Jesus und zum Heiligen Geist. Möchte ich hier kurz noch etwas hinzufügen. groß J wäre das, ein Exkurs Gebete zu Jesus und zum Heiligen Geist. Es sind Fragen aufgekommen, wie das jetzt ist mit den Gebeten. Beginnen wir mit Gebet zu Jesus, zu dem Herrn Jesus, zu dem König, zu dem erhöhten Herrn Jesus. Zu Jesus, als er auf Erden war, haben viele Menschen gesprochen. Jetzt ist die Frage, darf man denn auch zu Jesus, dem Erlösten, dem erhöhten Herrn, sprechen? Manche meinen nicht. Fruchtenbaum zum Beispiel meint nicht. Und er hätte noch nie zu Jesus gebetet. Da kann man sich nur verwundern. Es gibt auch andere so Judaisten, die nicht zu Jesus Christus beten. Jetzt schauen wir aber die Schrift an, was die Schrift sagt. Nun einmal Allgemeines, Jesus Christus ist der Weg zum Herzen des Vaters. Er ist die Verbindungsstraße. Er ist auch der, der zu Rechten des Vaters sitzt, und er ist der hohe Priester, der sich verwendet für uns und der uns vertritt. 1. Johannes 2, Vers 1. Grundsätzlich ist es, dass wir zum Vater beten im Namen Jesu. Johannes 14, Vers 13 haben wir gesagt. Also Jesus ist der Weg zum Vater, und grundsätzlich beten wir zum Vater im Namen Jesu. Aber jetzt kommt hinzu, wir sind mit Jesus Christus aufs Engste verbunden. Warum? Weil wir in ihm sind und er in uns ist. Johannes 14, Vers 20, an jenem Tage werdet ihr in Kenntnis sein, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Also wir haben eine ganz enge Verbindung mit Jesus Christus, wir sind in ihm und wir lieben ihn, wir haben also eine Liebesbeziehung. Johannes 14, Vers 21, wer meine Gebote hat und sie bewahrt und sie hält, der ist es, der mich liebt. Und wer mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben. Ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbar machen. Also Jesus Christus macht sich dem Gläubigen offenbar. Hier tritt also eine Beziehung ein. Wenn Christus sich dem Gläubigen offenbart, dann muss irgendwas geschehen. Was geschieht da? Das ist Johannes 14, 21. Und dann Johannes 14, 23 spricht davon, dass Gott der Vater und Gott der Sohn, beide nehmen Wohnung im Gläubigen. Jesus sagte, wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort bewahren und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm hinkommen und eine Bleibe, also eine Wohnung, bei ihm machen. Wenn also der Vater und der Sohn in dem Gläubigen wohnen, dann wäre der nächste Gedanke, ja, wenn sie wohnen, darf man dann auch miteinander sprechen? 1. Johannes 1, Vers 3 sagt ja. 1. Johannes 1, Vers 3. Unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit dem Sohn. Genau die beiden, die in uns wohnen, nämlich durch den Geist wohnen sie in uns, aber mit denen darf man sprechen. Unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit dem Sohn. Eine Gemeinschaft, die wird ausgedrückt durch Sprechen, dann kann man miteinander sprechen. Und jetzt einige Beispiele aus der Bibelstellen jetzt dazu. Es beginnt schon damit, dass man Christus anruft. Hier ist das erste Beten zum Sohn, zu Jesus Christus, Römer 10, Vers 9 bis 13. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Mit dem Mund muss man rufen, Herr Jesus, das tut man mit dem Mund. Herr Jesus. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, und dort ist der Herr, der dort angerufen wird, ist dieser Herr Jesus, von dem im Vers 9 die Rede ist. Also Römer 10, Vers 9 bis 13. Das ist die erste Stelle. Die zweite Stelle ist 1. Korinther 1, Vers 2. Christen sind ja gerade dadurch charakterisiert, dass sie den Namen des Herrn Jesus anrufen. 1. Korinther 1, Vers 2. Zusammen mit allen, die den Namen unseres Herrn Jesu Christi anrufen. Stephanus tut das in Apostelgeschichte 7, Vers 59. Er betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Er ruft den Namen des Herrn Jesus an. Herr Jesus. Apostelgeschichte 7,59. Dann Apostelgeschichte 14, Vers 23. Hier geht es um die Gläubigen, um die Ältesten. Da beteten sie mit Fasten und befahlen sie wem an? Dem Herrn, an den sie gläubig geworden sind, waren. Der Herr, an dem sie gläubig geworden waren, das ist der Herr Jesus Christus. An dem haben sie die Ältesten anbefohlen. Wenn man jemand anderen anbefiehlt, dann muss man mit ihm sprechen. Sagt man, Herr, ich befehle ihn dir an, ich übergebe ihn dir. Dann muss man mit ihm sprechen. Also ist ein Sprechen zu Jesus Christus hier impliziert. 2. Korinther 12, Vers 8. Ich habe dreimal den Herrn angefleht. 2. Korinther 12, Vers 8. Und dieser Herr hat dann geantwortet, meine Gnade genügt dir. Dieser Herr, der zu dem dort gebetet wird, ist Jesus Christus. 2. Korinther 12, 8 und 9. Es genügt dir meine Gnade, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollkommen gemacht, also will ich nur zu gerne mich lieber meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft wessen? Die Kraft dieses Herrn, die Kraft Christi, bei mir wohne und in mir wohne. Also ist Christus, zu dem hier gesprochen wird. 1. Timotheus 1, Vers 12, das war jetzt 2. Korinther 12, Vers 8 und 9. Dann haben wir 1. Timotheus 1, Vers 12. Ich danke Jesus Christus, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen hat. Wenn man jemanden dankt, dann ist impliziert, dass man zu ihm spricht. Ich danke Jesus Christus. Mich würde interessieren, was diese Leute sagen, die sagen, zu all diesen Stellen, die so eindeutig sind. Ich danke Jesus. Dann 4, 7. Offenbarung 22, Vers 20. Amen. Komm, Herr Jesus. Wenn ich zu Ihnen sage, komm, Herr Jesus, dann ist das ein Gebet. Und es ist ein Gebet zu Jesus Christus. Achte Stelle. 1. Petrus 2, Vers 4. Da ist die Rede von einem Stein. Und dann heißt es von diesem Stein, zu ihm kommend. 1. Petrus 2, Vers 4. Zu ihm hinkommend als zu einem lebenden Stein. Jetzt ist die Frage, wie kommt man denn hin zu einem Stein? Der heißt Jesus Christus, dieser Stein. Aber wie tut man das? Wie kommt man zu ihm hin? Wie äußert sich das? Das geht nur durch Vertrauen und Vertrauen äußert sich in Sprechen. Das ist eine indirekte Stelle, aber sie ist dennoch, es geht dennoch, dass man sich an den richtet. Man kommt zu ihm, heißt, man richtet sich an ihn. Und das ist dann auch geschehen, zum Beispiel in Apostelgeschichte 19, Vers 13. Sie riefen den Namen des Herrn an. Und dieser Name des Herrn Jesus wurde dann hoch erhoben, Vers 17. Also das Apostelgeschichte 19, Vers 13, riefen sie den Namen des Herrn Jesus an. Entschuldigung, so steht es. Sie riefen den Namen des Herrn Jesus an. Apostelgeschichte 19, Vers 13. Die Beschwörer, es unternahmen etliche von den umherziehenden jüdischen Beschwörern, auf die böse Geister hatten, den Namen des Herrn Jesus zu, und da ist jetzt dieses Wort, was muss man das jetzt hier übersetzen? Anzurufen. Nennen, sagt Schlachter, den Namen des Herrn Jesus zu nennen. Aber wenn sie auf sie den Namen des Herrn Jesus nennen, Elberfelder sagt anrufen, das Wort heißt Kaleo, kann so oder so übersetzt werden. Wir beschwören euch bei Jesus. Gut, könnte man sagen, ja, ist nicht so direkt, so eine ganz klare Stelle wie die anderen Stellen, aber indirekt ist sie auch eine Stelle. Der Name des Herrn Jesus wurde hoch erhoben, Vers 17. Wenn der Name des Herrn Jesus hoch erhoben wird, wie geschieht denn das? Nicht nur in Gedanken, dass man gut redet über Jesus, er wurde groß gemacht. Megal, also dieses griechische Wort hier heißt, jemanden erheben im Sinne von preisen. Schlachter hat auch so übersetzt, der Name des Herrn Jesus wurde hochgepriesen, wurde erhoben. Das drückt sich auch aus durch Gebete. Auch eine indirekte Stelle hier. Die nächste Stelle, 1. Johannes 1, Vers 3, hatte ich schon. Unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit dem Sohn. 1. Johannes 1, Vers 3. Und Apostelgeschichte 9. Vers 10. Apostelgeschichte 9. Vers 10. Ich muss hier ein bisschen den Zusammenhang. In Apostelgeschichte 9, Vers 10 heißt es, es war in Damaskus ein gewisser Jünger namens Ananias und der Herr sprach zu ihm in einem Gesicht, Ananias, er sagte, siehe, hier bin ich Herr. Wer ist dieser Herr? Zu dem er sagte, siehe, hier bin ich Herr. Wir lesen weiter. Und der Herr sagte zu ihm, steh auf, geh hin in die Straße, die gerade genannt wird, und suche im Hause eines Judas einen namens Saulus. Er ist von Tarsus, denn siehe, er betet, und er sah in einem Gesicht einen Mann, Ananias, und wie er eintrat und ihm die Hand auflegte, auf das er wieder sehe. Ananias antwortete, Herr, ich habe von vielen von diesem Mann gehört, wie viel Übles er deinen Heiligen in Jerusalem getan hat. Und hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern, alle zu binden, die deinen Namen anrufen. Welcher Name ist denn das? Der Herr sagte zu ihm, gehe hin, weil dieser ist mir ein erwähltes Gefäß, meinen Namen vor die Völker und vor die Könige zu tragen. Welcher Name wird vor die Völker und vor die Könige getragen? Wer ist der Herr, der hier spricht? Es ist nicht einfach Yahweh. Es ist Jesus, denn der Name Jesus wird hinausgetragen. Vers 17, danke. Ananias ging hin, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Wege, den du kamst, erschien. Danke. Gehört hier dazu, Vers 17, müssen wir aufschauen. Ah, ich hab's hier, ja. Gut. Also hier, das wäre jetzt die wievielte Stelle, die 12. oder 10. Stelle. In der Offenbarung ebenso. Offenbarung Kapitel 5, Vers 13. Jedes Geschöpf, das in den Himmel und auf der Erde und unter dem Meer ist, was es an Orten gibt und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, gebühren in alle Ewigkeit das Lob und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht. Dem Lamm gebührt auch die Ehre. Also das Lamm bekommt Huldigung. Man könnte hier sagen, ja, aber es ist kein direktes Reden, aber wenn es Huldigung bekommt, und dann drückt man die Huldigung irgendwie aus, die Anbetung. Weitere Stellen. Ein Aufruf zum Gebet, Philipper 4, Vers 4 bis 7. Das ist auch eine indirekte Stelle, aber auch eine Stelle, ich lese ihn da. Freut euch im Herrn. Wer ist der Herr, in dem Sie sich freuen sollen? Freut euch im Herrn. Ich sage es wiederum, freut euch, eure Milde lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nahe. Der Herr, der hier nahe ist, ist der Herr, in dessen ihre Gedanken sollen bei ihm bleiben, Vers 7. Er wird eure Herzen und Gedanken in Gewahrsam halten in Christus. Der Friede Gottes wird eure Herzen und Gedanken in Christus Jesus bewahren. Der Herr ist nahe, wenn der Herr nahe ist und unsere Gedanken in ihm bewahrt bleiben sollen, weil er nahe ist, dann ist der Herr der, wenn er nahe ist, dann darf ich ihm nahen. Wenn er nahe ist, darf ich jetzt mit zu ihm hinkommen. Sorgt euch um nichts, sondern in aller Macht durch Gebet und Flehen eure Bitten zu Gott bekannt. Und der Friede Gottes, der alles Denken übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken in Christus bewahren. Was heißt das? Dann bleiben meine Gedanken in Christus. Indirekt, wenn sie in Christus bleiben, die Gedanken, warum sollte ich zu diesem Christus dann nicht beten sollen, beten dürfen, mit ihm etwas besprechen dürfen. Also eine indirekte Stelle. Und dann Hebräer 1, Vers 6. Hebräer 1, Vers 6. Wenn er wieder den Erstgeborenen in das Weltreich einführt, sagt er, und es sollen ihm huldigen alle Engel Gottes. Hier ist eine Huldigung ihm, dem der eingeführt wird. Das ist Jesus Christus, der König. Ihm sollen huldigen alle Engel. Das Huldigen, könnte man sagen, drückt sich auch aus, dass man ihm zu ihm etwas, dass man sich an ihn richtet, dass man ihm etwas sagt. Und wir huldigen ihm auch. Also von daher sind doch einige Stellen, die in diese Richtung gehen und uns zeigen, dass Jesus, man kann tatsächlich zu Jesus Christus beten, dem erhöhten Herrn. Das ist sogar sehr häufig. Bitte. Ja, die stellen zum Beispiel, der Aussätzige kommt und huldigt ihm. Fällt vor ihm nieder und huldigt ihm. Das ist genau dieses Wort, wird da verwendet. Wie kommt Fruchtenbaum auf diese Gedanke, dass man nicht zu Jesus beten darf oder soll oder kann? Das wäre jetzt gut, ihn zu fragen. Jedenfalls bei jüdischen Leuten kommt das öfters vor, dass sie Jesus Christus irgendwie, dass irgendwie da ein Problem ist. Da gibt es einen gewissen Schneider, ich denke, der heißt Gerd oder Ludwig Schneider. Ludwig Schneider ist auch so ein Mann, als er gefragt wurde, in die Enge getrieben wurde, ist Jesus Christus Gott? Dann hat er diese ausgewichen. Also er will das nicht zugeben, ja, dass Jesus Christus Gott ist. Wenn wir gefragt würden, jemand würde uns fragen, ist Jesus Christus Gott, dann weichen wir nicht aus, oder? Das ist eigenartig, ja. Ich würde diesen Mann nicht mehr einladen, zu sprechen. Er spricht viel über die Juden und über alles Mögliche, aber bei Judaisten ist das sehr häufig der Fall. Ich habe auch solche kennengelernt, nicht jetzt persönlich, doch eine sogar persönlich mit ihm gesprochen. Das war auch so ein Judaist, moderner Judaist, sagt aber, er ist Christ. Er ist in der Schweiz. Und ich habe dann einen ganzen Abend mit ihm verbracht und wir haben diskutiert. Und er hat mir erklärt, dass man kann nicht sagen, Jesus ist Gott. Er hat das Fest des Judentums propagiert und man soll an Jesus glauben, keine Frage. Aber als ich ihn dann festnagelte, jetzt sagen Sie mir ganz klar, ist Jesus Christus der ewige Schöpfer? Oder ist er ein Geschöpf? Wir haben erst Johannes 1 gelesen. Dann hat er sich gewunden. Und jetzt sagen Sie doch ganz klar. Ja, aber andere Stellen sagen, ich möchte wissen von Johannes 1, was sagt der Text? Und dann festgenagelt, und dann ist er ein bisschen böse geworden und unser Gespräch war dann zu Ende. Das war so der Abschluss. Aber jetzt nicht sich irgendwie da überzeugen lassen wollen, dass Jesus Christus der Schöpfer ist. Ich möchte nicht jetzt gegen einen Bruder wie Fruchtenbaum sprechen. Das ist sicher ein Bruder, aber in diesem Punkt meine ich, dass er eine falsche Lehre verkündigt. Und es ist eigenartig. Ja. Weiter. Wie ist das jetzt mit unseren Gebeten? Nun, die meisten Gebete gehen zum Vater im Namen Jesu in der Bibel, das ist ganz sicher. Und Paulus betet zum Vater, keine Frage. Aber die Schrift spricht davon, dass wir ganz eng mit dem Herrn verbunden sind. Und öffentliche Gebete werden oft an den Vater gerichtet. Das ist richtig. Es sei denn, der Herr Jesus wird angerufen als der Retter. Und dann richtet man sich an den Herrn Jesus Christus. Aber andererseits haben wir eine so enge Lebensverbindung mit Jesus Christus, dass wir ganz häufig in der Bibel lesen können, dass wir alles Mögliche im Herrn und mit dem Herrn tun. Ein Beispiel, also ich habe hier ein Beispiel, einige Beispiele aufgeschrieben. Paulus sagt, ich bin überzeugt in dem Herrn. Römer 14, Vers 14. Paulus sagt, ich habe Vertrauen zu euch im Herrn. Er meint Jesus. Ja. Oder in Philipp, das ist Galater 5, Vers 10. Oder in Philipper 1, Vers 14 sagt er, ich habe Vertrauen geschöpft, die Brüder, die haben Vertrauen geschöpft im Herrn. Und Philipper 2, 24, ich vertraue im Herrn. 2. Thessalonicher 3, Vers 4, wir haben im Herrn das Vertrauen. Oder man hofft im Herrn. Philipper 2, Vers 19 sagt Paulus, ich hoffe aber im Herrn. Oder man freut sich im Herrn, im Philipperbrief, ja, Philipper 3, 1, freut euch im Herrn. Philipper 4, 4, freut euch im Herrn. Philipper 4, 10, ich habe mich gefreut im Herrn. Philemon 1, 20, ich möchte froh werden im Herrn. Oder auch feststehen im Herrn. Ja, Philipper 4, Vers 1, steht fest im Herrn. Oder stark werden im Herrn. Epheser 6, Vers 10, werdet stark im Herrn. Oder arbeiten im Herrn. Da hatten einige Frauen, da Römer 16, Vers 12, die im Herrn arbeiten. Und die andere hat viel gearbeitet im Herrn. Und 1. Korinther 15, Vers 58, eure Mühe im Herrn ist nicht vergeblich. 2. Korinther 2, Vers 12, eine Tür ist mir geöffnet worden im Herrn. Oder grüßen sogar, so tut man im Herrn. Römer 16, Vers 22, ich grüße euch im Herrn. Und auch in 1. Korinther 16, Vers 19, es grüßen euch im Herrn die Leute. Ja? Oder man kann auch andere aufnehmen, im Herrn. Römer 16, Vers 2, diese Frau dort aus Korinth soll aufgenommen, wie heißt sie? Die Schwester, Phoebe, im Herrn, dass ihr sie im Herrn aufnehmt. Philipper 2, Vers 29, den Epaphroditus, nehmt ihn auf im Herrn. Philipper 4, Vers 2, man soll dieselbe Gesinnung haben im Herrn und man soll gehorchen im Herrn. Epheser 6, Vers 1, die Kinder sollen den Eltern gehorchen, aber im Herrn. Das bezeichnet eine Lebensverbindung und eine Lebensverbindung äußert sich auch durch Sprechen miteinander. Kolosser 3, Vers 18, unterordnet euch, die Frauen unterordnet euch euren Männern, wie es sich im Herrn geziemt. Die Kinder gehorcht den Eltern, das ist wohlgefällig im Herrn, Kolosser 3, Vers 18 und Kolosser 3, Vers 20. Oder, wir ermahnen euch oder wir rufen euch auf im Herrn, 1. Thessalonicher 4, Vers 1. Also auch im Herrn wird ermahnt oder aufgerufen. 2. Thessalonicher 3, Vers 12. Wir ermahnen euch oder rufen euch auf im Herrn. Da gibt es Brüder, die vorstehen im Herrn. 1. Thessalonicher 5, Vers 12. Und Paulus sagt, wenn man heiratet, dann soll man sich verheiraten im Herrn. 1. Korinther 7, Vers 39. Das heißt nicht nur, dass die gläubig sein sollen, sondern dass das Ganze im Herrn geschieht. Das heißt in einer Verbindung mit dem Herrn, in einer Absprache mit dem Herrn, in Abhängigkeit von dem Herrn. Man kann sogar sterben im Herrn. Offenbarung 14, Vers 13. Selig, die im Herrn sterben. Und Paulus sagt, ich bezeuge im Herrn, Epheser 4, Vers 17. Oder er rühmt sich im Herrn, 1. Korinther 1, Vers 31. Der rühme sich im Herrn. Und 2. Korinther 10, Vers 17, auch wer aber rühmt, der rühme im Herrn. All diese Stellen zeigen doch, dass es eine ganz, ganz enge Lebensverbindung gibt. Und wenn ich so eng mit Jesus Christus in einer Lebensverbindung stehe, das ist das Allernatürlichste, dass ich mit ihm spreche. Von daher ist unsere Gemeinschaft wirklich mit dem Vater und mit dem Sohn. Und wenn wir jetzt beten, die zwei sind nicht eifersüchtig aufeinander. Das sind ja auch nicht zwei Geister, sondern es ist ein Geist. Der Geist des Vaters ist der Geist Christi. Und der Geist Christi ist der Geist des Vaters. Das ist für uns schwierig zu verstehen. Wie können zwei Personen einen Geist haben? Oder wie können zwei, die doch zwei sind, doch ein Wesen sein. Es ist schwierig für uns. Aber dennoch lehrt uns das die Schrift. Wir halten das so fest. Und wir dürfen in dem Fall zu beiden beten. Und wenn wir zu dem einen beten, hört der andere nicht weg. Und wenn wir zum anderen beten, versteht es der, fühlt sich der andere nicht ausgeschlossen. Von daher sollte die Sache geklärt sein. Machen wir hier Pause, bevor wir dann zu Römisch 9 kommen.